Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.
Hallo zusammen, hier ist in 2016 wieder euer SEO-Haus. Im Dezember ausgefallen, im Januar war wieder da. Wir haben es wieder geschafft. Hier ist im wunderschönen, sonnigen, aber etwas kalten Berlin Jens Fauldraht und da drüben in München.
Hier ist der Markus Walter. Ist ebenfalls kalt hier. Grüß dich, Jens.
Grüß dich auch, aber sonnig, oder?
Ja, immer. München ist immer sonnig, weißt du doch.
Sehr gut. Und wir haben einen fantastischen Gast da, und zwar Thomas. Hi, Thomas.
Hi, servus.
Grüß dich, Thomas.
Grüß dich. Servus, hallo. Schön, bei euch zu sein.
Immer gerne. Du kommst ja, wie man hört, auch aus Bayern.
Genau, ja. Komme aus Freilassing, so ganz rechts unten von Deutschland. Ja, genau. Und arbeite halt in Salzburg, eben bei Pixelart. Das ist also eben Full-Service-Agentur und da bin ich Online-Marketing-Manager. Und habe mir da gedacht, ich schaue mal bei euch vorbei, weil ich vor zwei Sendungen einfach mal gesagt habe, dass ihr, wenn mal jemand als Gast zu euch kommen will, der soll euch anschreiben, und dem bin ich einfach mal gefolgt, und ja, jetzt freue ich mich, hier zu sein.
Wir freuen uns auch, super, willkommen.
Ja. Auf jeden Fall, ist richtig, richtig cool, weil das hat schon ewig keiner mehr getan. Also das hat man, glaube ich, jetzt mal vor 2 oder 3 Jahren.
Ach so. deswegen dass jemand getraut hat, oder, zu uns in die Sendung zu kommen, das ist ja super.
Ja. Genau, also das ist wirklich cool, aber und zwar, das ist schön, da kann man auch mal ein bisschen Leute aus dem Backoffice rausholen und ein bisschen bekannt machen, was wir jetzt mit dir jetzt auch ein bisschen vorhaben. Du bist jetzt nicht so jedem bekannt, deswegen war so kurz 3 Worte zu dir. Wie bist du überhaupt mit diesem ganzen Thema SEO in Berührung gekommen? Ist für den einen oder anderen auch mal so ein bisschen ekliges Müffelt, hat so mit irgendwie...
Ach so, ja. Ja, das war bei mir jetzt auch nicht anders. Also bei mir vor ungefähr, vor 10 Jahren, habe ich halt eben die Laufbahn, so wie man sagt, als Programmierer angefangen, wollte PHP lernen, habe mir gleich gedacht, ich stütze mich auf ein Mammutprojekt und mache ein Browser-Game. Also vor 10 Jahren war das wahrscheinlich nur ein tolles Browser-Game, heute würde man sagen, okay, spiele ich nicht. Ja, das Problem war einfach, ich habe ziemlich viel Entwicklung reingesteckt und es kam halt keiner. Und vor 10 Jahren war es halt dann noch so, also ich habe halt dann gesucht, also wie kann ich jetzt irgendwie mehr Aufmerksamkeit generieren? Und da gab es auch noch die Services, die deine Webseite in alle Suchmaschinen eintragen. Und dann habe ich auch in diversen Foren gelesen, was man machen kann. Einfach Backlinks aufbauen, in anderen so Browser-Game-Portalen ein bisschen Werbung machen. Und auf einmal ging es halt dahin. Und habe gemerkt, das war einfach so, ja, der erste Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, mit ein bisschen an den Stellschrauben drehen, kann man schon was erreichen. Ja, und dann später war es so, dass ich immer ein Studium auch begonnen habe, ein Masterstudium als Multimedia Technology, heißt das in Österreich, die haben immer ganz komische Namen für die Studiengänge. Und ja, und da war es also auch so, während der Studienzeit, also es ist eigentlich also Webentwickler, Studiengang, Medieninformatik, glaube ich, ist das in Bayern, da hat man dann auch 1-2 Projekte, die sind eigentlich auch ganz gut angelaufen, auch über, wir hatten ein Facebook-Projekt, was wir gehabt haben, also eine Facebook-App. Damals, wo es bei YouTube noch keine Playlisten gab, haben wir einfach einen Service gehabt, so eine Facebook-App, wo man sich die Playlisten zusammenstellen konnte, mit Freunden irgendwie teilen und an einer Playlist gemeinsam arbeiten. Und das ist eigentlich dann auch ziemlich abgegangen. Da haben wir auch einige Preise bekommen und das ist jetzt auch bis vor, ich glaube, die App war jetzt auch noch bis vor 2-3 Monaten online, oder jetzt haben wir sie mittlerweile mal offline genommen. Und da habe ich auch gemerkt, dass man eigentlich, das ist eigentlich sehr interessant, das Thema. Im Studium haben wir wenig damit gemacht, aber dann habe ich halt angefangen, mich damit zu beschäftigen. Genau, und jetzt so nach dem Studium war es halt dann die Frage.
So, also, es hat mal ein kleines technisches Problem, weil meine Leitung abgeraucht war, aber wir haben alles wieder hergestellt und Tom, wir sind, glaube ich, bei dem stehen geblieben, dass du dann die App rausgenommen hast.
Ja, genau. Also, das war, also, die App, was wir jetzt haben, Und sie ist jetzt so nimmer da. Ich glaube, wir hatten da mal einen Server-Crash. Also haben eigentlich ziemlich viele Leute genutzt. Und ja, es war immer oft auch so, dass wir Projekte in der FH gehabt haben, aber der Teil hat mir oft immer gefehlt, dieses, ja, wie vermarktet man die oder wie macht man die bekannt? Es ist schön und gut, wenn man irgendeine App hat oder irgendein Projekt startet und es interessiert halt keinen, weil irgendwie keiner draufkommt. Und so war es halt immer dann auch der Fall, dass ich mir auch oft darum gekümmert habe, wenn wir irgendein FH-Projekt gehabt haben, dass man das irgendwie auch publik macht, sei es bei irgendwelchen anderen Bloggern oder ja, einfach zum Beispiel bei Preisen anmelden. Ja, und das war halt einfach damals auch der Zeitpunkt, wo ich mir dann nach dem Studium Gedanken gemacht habe, was ich jetzt machen kann. Also ich einerseits jetzt in die Richtung als reiner Web-Developer, Frontend- oder Backend-Developer anfangen oder einfach auch im SEO-Bereich anfangen. Und dann hatte ich den Vorteil einfach, dass ich bei der Firma Pixlart anfangen konnte, eben auch als Schnittstelle. Also das ist halt so, dass ich hier jetzt auch die technischen Konzepte für so On-Page-SEO erstelle und teilweise auch umsetze und auch die Machbarkeit prüfe und ja, einfach da so ein Bindeglied bin zwischen Online-Marketing und auch der IT-Abteilung, was ich denke, ist ziemlich was Wichtiges, also sehr wichtig so in dem Bereich. Genau, ja. Ja, das wäre es einmal so von mir.
Ist ja immerhin schon mal eine ganze Menge. Ja. Und jetzt, so wenn du sagst, wenn du irgendwie dir eine Spezialisierung in dem ganzen SEO hast, dann doch schon auch eher der technische Part.
Das ist eher genau technisch, also alles, was On-Page betrifft, da auch, also Page-Speed-Optimierung, ja, die ganzen Auszeichnungen, Schema, Markup, auch die Implementierung von verschiedenen Tracking-Lösungen. Also da ist es eher technisch angesiedelt. Weil ich denke mal einfach für jedes Projekt die ganzen Sachen wie Content-Marketing, Content erstellen, Seeding sind ganz wichtig, aber man braucht halt einfach eine gute Basis. Ohne gute Basis schafft man es wahrscheinlich auch 2016 nicht so gut wie vielleicht der Konkurrent. Und deswegen ist es für mich ein sehr interessantes Thema, weil ich einfach beide Teile einfach bedienen kann. Einerseits ist es die Programmierung und andererseits auch das Online-Marketing, was mir sehr viel Spaß macht.
Das ist cool. So, und jetzt so als jemand in dem Bereich, was ist so dein Lieblingstool?
Lieblingstools. Es gibt eigentlich mehrere.
Dann also mehrere, einfach oft, raushauen.
Ja, Screaming Frog, also der ist eigentlich ein Lieblingstool auch von mir, weil man auch ziemlich viel einstellen kann. Auch die SEO-Tools für Excel selber, weil man ja die Daten immer ganz gut aufbereiten kann, wobei es oft immer das Problem ist, dass es dann oft an der Rechenpower liegt, wenn man zu viele Datensätze hat.
Die oder wenn man Mac-Nutzer ist, hat man da ja, auch, genau. Da schaut man auch in die Röhre.
Stimmt, PowerPivot geht glaube ich nicht da, oder?
SEO-Tools vor Excel gibt es nicht für
Mac. Also stimmt, okay. Ja gut, ich bin immer auf Windows unterwegs, deswegen kann ich da jetzt wenig sagen, Windows oder Ubuntu, deswegen, ja. Und sonst, ja, aktuell halt leider das Link-Detox-Tool ist jetzt auch mein neues, wo ich mich damit beschäftige, ja, leider.
Aha, da ist was passiert bei euch.
Ja, aber nicht, es ist jetzt kein irgendwie so dreckiger Backlink-Aufbau gewesen, sondern es war halt irgendein Altprojekt von einem alten Kunden, also es war eine Domain, also okay. Die
du brauchst dir keine Details zu erzählen.
Definitiv ja. Nicht, aber ich meine, ja.
Alles gut.
Wenn man mit den LRTs nicht arbeitet, dann hat man irgendwas falsch gemacht, weil ich meine, wo gibt es schönere Akronyme als in den LRTs?
Ja.
cool. Nee, dann würde ich sagen, Beginnen wir ein bisschen mit den Inhalten, nachdem jetzt die Leute dich ein bisschen kennen. Wir haben ja da mit dir, wollen wir da auch ein bisschen zu, nachher im Fokusthema ein bisschen sagen, wie kann Technik und also Technik, IT und SEO etwas sinntragender zusammenarbeiten, aber dazu kommen wir dann ja nachher nochmal im Speziellen. Kurz ein bisschen Housekeeping. Ich habe mal ein bisschen was schönes Statistik, also wir haben ja letztes Jahr brav vor uns hingesendet, haben es auf 11 Shows gepackt und haben sozusagen mir angeschaut, heute unsere Download-Statistik gezogen, was denn so am erfolgreichsten war im letzten Jahr. Und da war ganz vorne dabei die letzte Sendung, und zwar Covades SEO mit Stefan Fischerländer. Und es war auch eine sauspannende Sendung, also macht absolut Sinn, sehr schön, mit erstmalig über 4000 Downloads. Das ist mal... Wow. Okay.
Super, da war ich ja auch nicht dabei, deswegen war es auch so erfolgreich.
Das glaube ich jetzt nicht. aber Downloads heißt ja auch nicht, dass Leute können ja alle runtergeladen haben und gesagt, ach Mann, ist das lang, gleich mal löschen. Das heißt ja noch nicht, dass einer gehört hat, aber immerhin haben es 4000 verdownload. Man kann jetzt nicht sagen, ah ja, wie bei Zeitungen, das lesen ja 8. Ich glaube halt nicht, dass Leute die Sachen runterladen, sondern per E-Mail-Anhang versenden. Deswegen wird es höchstens etwas weniger Hörer als Downloads sein. Aber ist trotzdem eine schöne Dumme. Dann haben wir SEO News und Szene, wo wir Michael Schöttler vom SEO-Portal dabei hatten. Das kam dann auch so auf 3.6, was auch, glaube ich, herausgestochen hat, weil er viele Hörer mitgebracht hat, schlicht und ergreifend mit seiner Reichweite. An der Stelle, Michael, danke dafür. Und wir haben, da gab als drittes Suche für SEO erklärt mit Peter Rieger. Das war auch eine Special-Sendung mit einem geplanten Unterbrecher, nicht wie vorhin unser Umgang und den 4-Wochen-Rückblick zu machen. Also hat man sozusagen zwei Gäste und die eine doppelte Reichweite mitgebracht haben. Es hängt schon immer ein bisschen auch an der Reichweite der Gäste, die dann auch auf so 3200 gekommen ist. Das ist soweit ganz cool. Ansonsten wollte ich mal Daniel Weimann fragen, wenn er uns heute zuhört. Der hat letztes Mal gefragt, wo denn sein On-Page-Swag-Paket bleibt. Ich habe da mal die Kollegen angehauen. Ich hoffe, er ist mittlerweile da. Wenn nicht, darfst du mich weiter nerven und ich nerve dann drüben Jochen einfach weiter. Bis du dein Swag-Paket bekommen hast. Und wenn du es bekommen hast, dann schreib uns doch wenigstens, dass es da ist. Dann weiß ich, ich muss dir nicht weiter nerven das nächste Mal. Dann danke für die vielen Kommentare. Wir haben viele, viele Kommentare bekommen zum letzten Podcast. Das freut einen sehr. Macht es weiter so, weil es macht einen glücklich. Und Felix, der uns allerliebster Beilharz, hat eine tolle Liste gemacht mit Podcasts und wir sind gleich ganz vorne mit dabei. Das freut uns natürlich auch sehr. Link kommt natürlich in die Shownotes. So, so viel zum Housekeeping. Kommen wir zum 4 Wochen, also 8 Wochen Rückblick. Man kann ja schon was sagen, es waren ja irgendwie die 8 Wochen der Updates, hat ja eins das andere gejagt, noch viel mehr wurden vermutet und keiner wusste, welches Blubbertierchen jetzt gerade irgendwie durch den Tor getrieben wurde. Das mal mich dazu gebracht hat, hatte ich schon relativ früh, und zwar ist es ein Artikel vom 30.11. vom Julian Zicki, Seokratie, der sich mal kurz damit auseinandergesetzt hat, was sollte man denn eigentlich machen, wenn so ein Google-Update da ist. Und ich erlaube mir dazu jetzt Sachen, mal ganz kurz zu sagen, die nicht in seinem Artikel stehen, die allerdings meiner Meinung nach so ein bisschen reingehören. Die Jagerei danach, was für ein lustiges Tierchen oder Cores oder Phantoms oder was auch immer man sich für bekloppte Namen ausdenkt, das ist ungefähr echt so spannend wie, weiß ich auch nicht, Berichterstattung, wer kriegt einen Oscar oder nicht oder kriegt noch einen anderen. Also es ist halt einfach komplett Gedöns und irrelevant. Ansonsten hat Julian hier dann sehr schön zusammengestellt, um was es eigentlich geht, weil die Frage 1 immer wichtig ist, gab es wirklich ein Update und hat dieses Auswirkungen auf die eigene Seite? Also man möchte ja nicht immer, wenn es dann hochgeht, Lob bekommen, obwohl man gar nicht für schuld war. Okay, den nimmt man halt notfalls, wenn man dazu gezwungen wird, schon. Aber man sollte wenigstens selber wissen, dass man es nicht war. Und wenn es runtergeht und es gab ein Update, kann man erstmal schauen, vielleicht haben wir doch keinen technischen Fehler auf der Seite, sondern ich muss mal gucken, was Google da eigentlich gerade von mir wollte. Dann sagt er auch ganz schön, analysiert bestimmte Seitentypen, also hat es jetzt stark im Tourismusbereich Tourismusbranche reingeschlagen, hat es stark im Forenbereich, also whatever. Und dann kann man sich mit auseinandersetzen. Also wenn es zum Beispiel viele Foren betrifft, die irgendwie weniger wert jetzt sind, whatever. Und ich hatte viele, bei denen in meinem Konkurrenzset drin, mache aber was ganz anderes, dann gehe ich ja automatisch etwas nach oben, weil die halt nicht da sind. Also sowas kann man sich anschauen und da kommt man so ein bisschen hinten dran, was da ist. Er sagt aber auch ganz klar, findest du keine Muster, auch kein Problem. Das ist der Nachteil von Machine Learning. Google wird dann auch keine finden. Das ist das Blöde an der Geschichte. Weil Machine Learning heißt ja, dass die Maschine lernt und da weiß der Programmierer auch nicht mehr, was sie macht. Und das ist das Schöne an diesem Machine Learning. Das wird uns wahrscheinlich jetzt die nächsten Jahre ziemlich stark beschäftigen. Und dann braucht ihr auch keinen John Moo mehr zu fragen, was da passiert ist, weil er weiß es selber nicht mehr. Ansonsten, na klar, ich meine, beim Machine Learning, ich gebe den Leuten ein Testset mit klassifizierten Suchanfragen, dafür sind diese Quality Rater da. Google sagt, okay, das sind die Seiten, das ist eine gute Seite, das ist eine wenige. An den Daten, die sie hat in seinem Index, einfach diese Klassifikation nachzuvollziehen. Das kann ja was ganz Absurdes sein. Zum Beispiel konnte die feststellen, dass ein hellblau Indiz ist, dass das eine Spammy-Seite ist. Also whatever. Also die nimmt irgendetwas und versucht, Muster zu erkennen. Und danach nimmt sie diese Muster und dann nimmt man eine, nachdem ich jetzt eine Trainingsmenge hat, lässt man das gleiche auf eine Testmenge zu, die auch klassifiziert worden ist von Quality Ratern und sagt, funktionieren dies Gelernte, was auch immer die Maschine gelernt hat, man weiß es nämlich nicht so genau, auch auf der Testmenge. Wenn ja, kann ich das Ding loslassen. Und dann kann man anfangen zu fragen, hör mal zu, John Moo, ist es jetzt hier, weil da? Da wird er sagen, ey, keine Ahnung. Also man ist dann einfach als Mensch raus, das ist das, und zwar alle, die damit betroffen sind. Das ist sozusagen das Geheimnis von Machine Learning. Und dann findet man auch als Mensch vielleicht nicht zwingend ein Muster oder braucht ein bisschen länger. Das dazu. Habt ihr dazu Anmerkungen?
Also ich muss sagen, immer wenn ein Update ist und meine Domains oder die Domains, die ich momentan betreue, nicht betroffen sind oder keine Auswirkungen sind, was bei 90% aller Updates so ist, dann kümmere ich mich, ehrlich gesagt, oftmals mehr ums Daily Business und lese dann halt einen halben Tag später oder einen Tag später, was wahrscheinlich vielleicht los war. Also es ist wirklich selten, dass ich mich auf die Suche begebe und versuche rauszufinden, was war, obwohl das eigentlich jeder gute SEO öfter mal tun sollte, finde ich, aber man macht es halt dann doch im Job viel, viel zu selten.
Ja, ich glaube, man sollte es gerade nicht tun, weil wenn du nicht und ansonsten kriegst du nichts raus.
Die Frage, du warst jetzt kurz weg, Jens.
Entschuldigung, also hier war ich bei mir. ja, genau, also man ist halt im Großen und Ganzen, kann es einem Latte sein. Ob das jetzt, also wenn man nicht betroffen ist, braucht man sich damit eigentlich nicht großartig zu beschäftigen. Ich beschäftige mich dann eher, was ich weiß, 2 Wochen später mit, wenn halbwegs klar ist, was da ist. Ich lese dann auch meistens nur die Systrix oder Searchmetrix Auswertung dazu kurz. Mhm. Das kommt hier auch nochmal später kurz rein, aber ich kann es schon mal vorziehen. Dass natürlich diese Sachen auch eher auf Korrelation gehen und die raten auch ganz schön rum. Da muss man relativ stark filtern, deswegen lese ich die in der Regel auch nur quer, ob ich damit konform gehe und wahrscheinlich, meistens gehe ich so 50% konform, den Rest dann nicht und behalte es im Hinterkopf für den Fall, dass irgendetwas anderes mal passieren sollte. Aber mehr ist da eigentlich nicht. Einzigste Abweichung, die ich verstehen kann, ist, wenn irgendjemand in so einem Pinguin hängt und halt ein Update braucht, damit es wieder rausgeht, wird ihm natürlich spannend zu wissen, was für eins das war. Aber ich meine, er sieht es ja, wenn er hochgeht, der braucht auch nicht irgendwelchen Kram hinterher zu rennen.
Ja. Ja, wie gesagt, es ist vielleicht manchmal ganz, ganz spannend für die SEOs selber auch mal ein bisschen zu forschen, sich mal den Index wieder anzuschauen, sich mal andere Domains anzuschauen, weil dadurch lernt man einfach auch damit ja jede Menge. Aber immer wie gesagt, im Daily Business bleibt dafür auch oftmals gar keine Zeit, sich da mal einen halben Tag zu nehmen und sich da großartig andere Domains anzuschauen. Und die beste Datenbasis haben nun mal nicht wir, sondern die Tool-Leute und denen vertraue ich halt, Jens, wie du es gerade gesagt hast, auch.
Also kann ich jetzt auch nur zustimmen. Es ist auch letztens bei dem Core-Update, dass dann auf einmal irgendwie jeder auf SEO-Wetter schaut, es schlägt aus. Und dann gibt es einfach Spekulationen, ohne dass man jetzt irgendwie an relevanten Background, an Daten oder an Auswertungen hat. Das ist Bestes. Also ich habe das bei Cognitive SEO, dem Folge bei Twitter, die haben ja einen Beitrag gehabt, die haben dann, glaube ich, alle 2 Stunden immer gesagt, ja, das ist jetzt Penguin-Update, das ist jetzt das und das Update, ja, jetzt ist es doch Core-Update. Und eigentlich waren im Beitrag waren nur von verschiedenen so Algo-Updates oder Trackern einfach nur die Grafiken drin und sonst eigentlich wenig Infos, weil ich halt dann immer ein bisschen so Panik empfinde eigentlich, bevor man eigentlich noch nicht genau weiß, was es geht, dass man dann gleich so alles rausballert und irgendwie so Infos.
Ja, deswegen. Und selbst für die Hörer, die uns jetzt zuhören und sagen, ja, aber ich habe hier 30% verloren und jetzt muss ich wissen, was Google gemacht hat, dann schaut euch eure Website an und guckt und versucht an euren Daten zu lernen, was passiert ist. Das ist erste Methode ist, seine eigenen Seiten in Cluster einzuteilen. Zum Beispiel hat es nur Kategorieseiten massiv nach hinten geschoben, hat es nur Produktdetailseiten nach hinten geschoben, hat es nur diese Art von Seitentypen oder jeden Tag. Also sliced euer und versucht zu lernen, hat es alles erwischt, kann ich was zuordnen und dann kann man sagen, was ist der Unterschied von dem einen zum anderen, warum hat es das eine erwischt, was hat es nicht erwischt. Macht das Gleiche mit der Konkurrenz. Gerade wenn ein Konkurrent es nicht erwischt hat, dann schaut ihr euch deren Seitentyp an und sagt, was unterscheidet den von mir? Und danach die springende Frage ist, wenn ich das lernen möchte vom Konkurrenten, ist das wirklich für meine Seite und für meine Nutzer besser? Weil oft ist man manchmal einfach Kollateralschaden und wenn man dann anfängt, sich für Suche zu verbiegen, dann hat man davon auch nichts, weil bei Kollateralschäden, die werden in der Regel beim nächsten oder übernächsten Update sowieso wieder von alleine behoben. Also auch da muss man einfach sagen, ist scheiße, aber Google gibt und Google nimmt. Ich zahle für den Traffic nichts. Ich habe am Ende keine Garantie. Ist dann ärgerlich, aber wenn ich mir sehr sicher bin, es ist Kollateral, dann bevor ich was mache, was scheiße für den Nutzer ist, lasse ich es.
Genau.
Genau.
Aber wer sich selber auf die Suche machen möchte, was jetzt gerade passiert ist und wer es nicht abwarten kann, was die Tool-Anbieter schreiben, der kann sich gerne mal den Beitrag vom Julian durchlesen und kann sich da auch so ein bisschen selber auf die Suche machen.
Genau, das hat er sehr schön geschrieben. Exakt. Genau. Dann ein kleiner regelmäßiges Thema, kommt immer mal wieder. Und jetzt hat es mal Moss wieder rausgeholt. Keyword Planner Dirty Secrets. Also Keyword Planner arbeiten ja viele einfach, um zu sagen, was sind denn hier eigentlich so die Suchvoluminas für die Keywords? Und er hat einfach noch mal so ein paar Beobachtungen gemacht, muss immer mal wieder mal machen. Und hat festgestellt, also ist, glaube ich, auch eben der intensiv mitarbeitet, bekannt, weil man es selber merkt, aber einfach nicht aufschreibt. Vielen, die ab und zu mal nutzen, ist das überhaupt nicht klar. Deswegen muss man das immer wieder mal sagen. Es sind gerundete Werte und nicht korrekte Werte, die da drin sind. Und zwar anhand einer lustigen logarithmischen Skala. Das heißt, am Anfang, wenn ich sage, es gibt so 6 Suchanfragen oder 8 oder 12, dann sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Rundungen sehr gering. Bei so großen Sachen wird es so 128.000, dann springt es gleich auf 156. Also die haben das auf so einer Skala sehr schön gezeigt. Und da das gerundete Werte sind, kann ich ja sowohl unter als auch über den Wert liegen. Und da hat man im oberen Bereich teilweise so eine Range von 30.000, 40.000 Suchbegriffen, was jetzt nicht so ganz wenig ist. Das muss einem einfach klar sein bei der Interpretation dieser Zahl, mit denen kann man jetzt nicht hart rechnen, sie sind einfach gemittelt, ist sehr lang und breit dort erklärt, einfach sich machen. Das zweite ist ganz schön, sind Hidden Keywords, muss einfach sagen, Google zeigt zu manchen Keywords schlicht und ergreifend Fall getestet, indem sie einfach Suchbegriffe aus dem Suggest nachgefragt haben und es gibt genau 0 Suchanfragen dazu. Sehr, also die Wahrscheinlichkeit, dass das in Massen passiert, ist relativ gering, wo er sagt, also wenn man versucht, Themen zu explorieren und verifiziert das und hat ein automatisches Skript und sagt, alles unter 10, fliegen ganz viele Nuller raus, die definitiv wahrscheinlich doch ein signifikantes Suchvolumen haben, weil Google einfach die Daten nicht liefert. Warum? Weiß keine Sau. Und was ganz lustig ist, was sie gezeigt haben, ist das Verhalten zur korrigierten Suchen. Also du gibst irgendwas falsch ein und Google gibt dir sofort die SERP mit der richtigen und oben drüber steht, wollen sie doch das Falsche. Da werden teilweise Suchanfragen ausgeliefert, die natürlich nichts bringen, weil du kriegst eine andere SERP, weil du kriegst ja die von einem richtig geschriebenen Wort und teilweise auch werden die zusammenaddiert. Also da ist das Verhalten nicht ganz stringent. So, das sind einfach 3 Sachen, mit denen muss man einfach wissen beim Interpretieren solcher Geschichten, dass man da nicht so sehr vollautomatisiert vorgeht, weil sonst geht einem das eine oder andere an Möglichkeiten schlicht und erweisen klar, durch die Lappen. Ja, jetzt könnt ihr was dazu sagen.
Ja, Keyword Planner ist für mich in den letzten Monaten irgendwie nur dirty gewesen, weil der ist so buggy momentan, dass es auch wirklich gerade kein Spaß macht, damit zu arbeiten. Aber ja, eine gute Keyword-Recherche ist für jeden SEO, für jedes neue Projekt das A und O. Deswegen muss man die Keyword Planner einfach verstehen. Und es gehört einfach zu meinem Basisset an Tools. Ja, eben meistens dann in Verbindung also mit anderen Tools.
Genau. Ansonsten nochmal hier von Search Metrics in Beitrag zu dem ganzen Thema Quality Update Phantom 3, wie oben schon gesagt. Die haben hier auch nochmal runtergeschrieben, was da so lief. Also das ganze Thema Async Content, Duplicate Content, Brand Keywords ist natürlich ein spannendes Thema. Das einfach, wenn. Bei Brand-Keywords ja auch gerade, das wirst du ja auch gesehen haben, Markus, im Verlagsbereich dann einiges weggeflogen ist, weil man einfach nicht die Entity war. Also jetzt nicht zu der eigenen Marke, sondern zu Firmen, über die berichtet worden ist. Wenn nur die
Ja.
Firma alleine gefragt wird, ist natürlich sofort anders, sobald dann hier irgendwie Adidas Vorstand rücktritt, dann kommt natürlich, klar, dann ist die ganze Firma weg, weil dann ist das Intent wieder
Klar.
klar. Aber man sieht es auf den Schlagwortseiten, die so auf genau das Hauptthema gehen, dass das da immer weniger rankt. Aber man kann das ja auch mit Schlagwortseiten, wo man mit eBay auf Position 9 war, hat am Ende auch keinen Traffic gebracht. Also es ist jetzt auch nicht so tragisch. Es sieht halt in der
Aber
Sichtbarkeit
eine hohe
ärgerlich aus.
Sichtbarkeit,
Genau,
genau.
es sieht in
Aber
der
eine hohe
Sichtbarkeit
Sichtbarkeit.
gut aus, aber hat de facto viel gebracht. Also ist das Verhalten von Google da auch absolut konform. Und an
Ja.
den harten KPIs merkt man es nicht. Das sind mal so Updates, wo man sagt, oh Gott, hier, guck, Verlage wurden runtergestuft. Nee. Google hat nur das gemacht, was die Nutzer gemacht haben. Es hat die Sachen rausgenommen, die nicht geklickt worden sind. Und es ist einem dann am Ende auch Latte. Wie gesagt, von Search Metrics schön zusammengefasst, einfach mal durchlesen. Und um bei den ganzen Updates zu bleiben, gibt es hier nochmal einen sehr langen, umfangreichen Beitrag. Zum allem, was Google jemals zu Panda gesagt hat und das Ganze nochmal schön zusammengefasst und sozusagen aggregiert und kuratiert. Und zwar von whatever der Name auch auszusprechen ist. Link kommt einfach in die Shownotes. Kann ich aber wirklich empfehlen, ist sehr schön. Die haben auch übrigens gesagt, also Erkenntnis über Gewinner und Verlierer ist schwer, da Korrelation und Kausalität ist immer so eine Geschichte. Und die haben mit so ein paar Mythen auch aufgeräumt, wie das zum Beispiel das Google gesagt hat, also beziehungsweise gesagt haben, von wegen, wenn du nur falschen Content, also falschen Content mit wenig Inhalten einfach vor dich hinwirfst, dann ist das zu kurz gedacht. Da sollte man eher auf die Metriken, hat auch Seite mit wenig Inhalten, wie übrigens an dem Beispiel auch von Search Metrics gezeigt hat, mit einer Seite, wo überhaupt nichts draufsteht, trotzdem rankt sie auf 1, weil die einfach andere Medieninhalte hat, die sehr gut dazu gepasst haben. Also so trivial kann man nicht vorgehen. Ganz klar Sachen Panda und DC-Field, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. 404 hat keine Auswirkungen auf Panda. Was allerdings doof ist, ist, wenn man Aggregator ist, außer man hat einen Mehrwert drin, Kuration vor Aggregation sozusagen. Was ich sehr, sehr spannend fand, ist, das ist immer die Frage, was ist Exzellenz? Und einen ganz spannenden Hinweis, den sie gegeben hat, und den versuche ich auch immer, wir haben so schon einige Kunden im Forenbereich gehabt, hat noch vorher ein paar schönen, haben sie zu Foren gesagt, und zwar da mit dem Hinweis, vielleicht bei Foren ist sinnvoll, wer die Titel der einzelnen Threads im Nachhinein als Forenbetreiber anzupassen, weil man meist, sind die vom Nutzer vergebenen, meistens komplett für die Tonne und beschreiben nicht, um was es geht. Und dass man da auch ganz klar auf die Fragen eingeht, also versucht, die eher fragenlastig oder antwortenlastig, die in diesem Thread behandelt worden sind, was man immer nach einiger Zeit mal machen könnte, wenn man weiß, wo er sich hinentwickelt hat. Wird sehr selten gemacht von Forenbetreiber, ist allerdings wirklich ein großer Hebel, weil die sind echt meistens sowas von bananisch. Da darf man sich nicht wundern, wenn da Google nicht mit klarkommt. Dann natürlich, was ja auch noch rauskam, wie gesagt, wir gehen da ein bisschen so durch die Historie, aber ganz klar, jetzt am Beispiel von SEO.at haben auch viele andere aber auch geblockt, die Quality Rater Guidelines 2015 sind ja jetzt offiziell, also wurden ja auch offiziell von Google gepublished, und die haben nochmal gesagt, hier ist ganz klar auch der Fokus mit dem ganzen Mobile gesondert und neu drin, war vorher nicht so stark drin, also ist das Thema einfach wichtig. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht weiter zu kommentieren, das ist uns alles soweit klar.
Genau.
So, dann ebenfalls auf SEO.at die Aussage von Google, dass halt die ganzen self-signed SSL-Zertifikate jetzt überhaupt keinen Einfluss auf HTTPS-Ranking-Boost haben. Fände ich jetzt auch mehr als überraschend, wenn dem so wäre, weil ich meine, self-signed SSL-Zertifikate sind halt auch irgendwie für die Tonne. Oder was sagst du dazu, Tom?
Ja, also das bringt es halt dann auch überhaupt nicht. Ja. Was hat da, ja, was eigentlich jetzt auch gut ist, ich weiß nicht, das wird sie wahrscheinlich mal mitbekommen haben, dass eben dieser ganze Zertifizierungsprozess und das Zertifikate stellen, das ist ja oft immer nicht so leichtes Unterfangen. Also wenn man das als so Techniker machen muss. Und da gibt es ja das Let's Encrypt Org, weiß nicht, ob sie da war eher mal eine News, wo man jetzt einfach, die soll einfach dem Developer selber erleichtern, zum Beispiel auf dem Apache-Server oder Nginx-Server, einfach leicht dieses SSL-Zertifikat zu bekommen. Das sind einfach ganz einfache Schritte, ganz einfach erklärt, und die kümmern das. Die zeigen auch, wie das geht, wie man zum Beispiel dann das Zertifikat erneuert und so einfach auch ein gültiges SSL-Zertifikat bekommt. Und das ist eigentlich, ja, also wahrscheinlich können wir den Link eher in die Shownotes tun, das kann sich eigentlich jeder mal anschauen. Und
Pauses mir gerade runter, dann kann ich ihn gerade mit reinnehmen.
Achso, ja, kann ich machen. Super. Also das war jetzt erst in der Beta und ist jetzt eigentlich sehr gehypt aktuell, sage ich jetzt mal so. Genau, ja.
Also meine Aussage daraus beschränkt sich ja immer, mach HTTPS und mach's richtig, und dann bin ich auch schon wieder raus mit meiner Anforderung.
Genau. Ja, es gibt dann auch immer die Probleme, wenn zum Beispiel irgendwelche nicht HTTP-Content irgendwie nachgeladen wird. Allein dann ist es schon, ja. Muss nur ein Skript einfach nur HTTP angefragt werden, und das war's dann schon wieder.
Ja, deswegen ist natürlich gerade bei so Sachen, ich meine, Markus, ich glaube, das wird bei euch auch noch lange ein Thema sein, weil
richtig.
Bei mit Vermarktern irgendetwas auf die Reihe kriegen, was so dermaßen komplex ist, ist eher eine mittlere Katastrophe.
Ja, ist es. Aber es ist alles lösbar, muss man trotzdem sagen. Und künftig ist es halt der Weg. Und das haben die Vermarkter zum mittelgroßen Teil auch schon verstanden.
Ja, aber dann auch die ganzen Partneranbieter, die Horoskope zuliefern. Also das Problem ist halt, dass gerade auf Verlagsseite, glaube ich, die komplexesten Seiten sind, weil so ein Shop, der hat, der kennt seine drei Zulieferer, die er irgendwie hat, mit denen kann man sich irgendwie einigen, und wenn sie wollen, kriegen sie das auch hin, und per se macht es halt auch Sinn. Die sind ja sowieso meistens auf HTTPS wegen dem Warenkorb und ja, aber bei Verlagen sind so viele Zulieferer auf so einer Seite drauf, da ist es wirklich ein ziemlich komplexes Projekt einfach, und da braucht man da auch einfach etwas mehr Vorarbeit für. Aber ich glaube, das kommt alles. Okay, dann haben wir das nächste, und zwar auf gofishdigital.com. Ein sehr schöner Artikel zur Klassifizierung von Suchanfragen für den Knowledge Graph. Da haben sie auch ein paar Aussagen von Google auseinandergenommen. Die haben gesagt, okay, es gibt, um diesen Knowledge Graph auszulösen, und damit ist jetzt nicht nur die rechte Spalte, sondern auch die ganzen Answerboxen oben drüber gemeint. Ihr wisst ja, das Knowledge Graph gräbt sich auch immer weiter in das System rein. Da gibt es halt sozusagen Entity, da haben sie zwei Arten von Trigger, die ausgelöst werden können. Entweder ein Entity-Trigger, das heißt halt irgendwie George Bush, oder whatever. Donald Trump, ist das eine Entity? Nee, eigentlich nicht. Oder Description Trigger, das ist dann, wie bekomme ich so ein lustiges Toupet wie Donald Trump. Also da geht's halt eher, ich brauche eine Beschreibung. Also zum Beispiel, wie kann ich ein Ei kochen oder so. Und Ei wäre einfach ein Entity-Trigger. Was ist denn jetzt ein Ei? Also ihr versteht, da teilen die Suchanfragen auch nochmal klassisch, also die informationsorientierten Suchanfragen auf in was oder wer Fragen. Und das andere ist, wie geht oder was ist der und so, sozusagen, also ich brauche eine Beschreibung oder ich will einfach nur eine Erklärung haben. Ist ganz spannend, bringt halt nochmal einen nächsten Layer in das reine Informational Queries rein, der in der Hinsicht sehr spannend ist. Dann kann man übrigens, wenn man die Boxen natürlich zu einer Suchanfrage gleich ausliest und man kann ja wirklich dann erkennen, ist es eine Beschreibung oder ist es einfach nur eine Definition, kann man ja auch gleich sagen, wenn Google die so getriggert hat, dann würde es ja aufgrund irgendeiner Erfahrung gemacht haben. Das kann man sich ja dann gleich mit rausschreiben. Cool. Dann hatten wir, und zwar dein großartiger und von uns allen geliebter Ex-Kollege Stefan der Walscher, hat ja auf OnPage vor sich hingeschrieben. Wir wissen nicht genau, warum er auf OnPage schreibt, aber er macht das da halt. Gell? und zwar einen sehr, 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 sehr schönen Artikel in der Reihe Wie kann ich OnPage gut einsetzen? Und zwar benutzerdefinierte Felder und Zähler. Ich weiß ja nicht, wie intensiv ihr mit OnPage arbeitet. Wir quälen das Tool. Ich habe, glaube ich, bei jedem zweiten Aufruf krieg ich mal diesen Bot, der so in die Knie geht. Ich muss dreimal Reload machen, bis ich die Daten habe, weil er immer so da liegt. ich mag deswegen so gerade die Advanced-Sachen sehr gern. Und er hat geschönt, wie man halt mit diesen selbstdefinierten Feldern umgehen kann. Man kann ja dann einfach sagen, bitte stell fest, auf wie vielen Seiten dieser Code ist. Oder aber stell fest, wie oft dieser Code da ist. Also das heißt, ich kann auch ein Codeschnipsel anfangen zählen zu lassen. Und das ist zum Beispiel spannend. Er hat schöne Anwendungsfelder. Mir ist sofort eingefallen, was wir bei Kunden mal ganz gerne machen, dass wir sagen, wenn du eine Listing-Seiten hast, zum Beispiel ein Produktlisting, so von wegen alle Wickelkommoden oder whatever. Und auf der Listing-Seite sind drei oder weniger, also weniger als vier Produkte drauf, dann setzt das Ding auf No-Index, weil ich meine, meistens braucht das Ding kein Mensch, sondern dann hoffe ich eher, dass ich mit der einen Produktseite, die da drauf ist, dann irgendwie rank. So, das heißt, wenn ich jetzt diesen Produktlisting, was ja meistens irgendein Div-Container ist, der irgendeinen Namen hat, und wenn der eindeutig ist, dann kann ich sagen, ist denn das Zeichen drauf und wie oft ist der drauf? Und dann zählt er die durch und dann kann ich sagen, gib mir alle mit weniger als vier und die auf Index stehen. Das müssten eigentlich null sein, weil ich habe es ja so definiert in meiner Anforderung und die haben gesagt, also irgendein Techie hat gesagt, er hat es umgesetzt. Wenn das jetzt nicht null ist, dann hat er Scheiße gebaut. Und das Schöne ist, das kann man sich dann gleich wieder abspeichern als URL und dann nach jedem Crawl gerade nochmal kurz aufrufen, den Report und schauen, ist das denn noch ganz, weil ich meine, das sind klassische Fehler, die bei irgendeinem Release, also werden ja auch manchmal Features wieder deaktiviert aus Versehen, nie mit Absicht natürlich, aber wo viel gebaut wird bei komplexen Systemen, gibt es lustige Rückwirkungen, das ist normal. Ja. Das prüft aber kein Mensch mehr, weil man sieht es ja nicht. Und das kann man damit dann halt immer gerade bei jedem Release einfach nochmal sagen, ich gucke mal kurz nach, ist das denn auch nicht kaputt gegangen? Also das ist jetzt nur ein Anwendungsfall, aber da kann einem bestimmt noch viele andere einfallen, gerade wenn man es dann mit, wenn x weniger dann Regeln irgendwo hat, ob die denn auch schön eingehalten werden. Er hat natürlich auch gleich gesagt, man kann gucken, wie viele Kommentare, wenn die Kommentare irgendwie in einem Div-Container auf sind und so und sagen, welche Artikel haben denn irgendwie die, also er hat noch viele schöne andere Beispiele, mir ist der eingefallen, aber ich glaube, für ihr wisst jetzt alle, was man damit machen kann, werdet kreativ, es gibt da so saugeile Anwendungsfälle für dieses Ding, macht einfach Spaß.
Das ist eine coole Einstellung, also auch um zusätzlich irgendwelche Daten noch mit auszulesen, also jetzt auch fernab vom Zählen her oder was er da auch angeführt hat, dass man zum Beispiel zu jedem Produkt schaut, ob Schemamarker passt und oder zum Beispiel sieht, welches keins hat oder was beschädigt ist, ist ja auch oft für die ersten Analysen ziemlich wichtig, dass man halt spezifisch für jede Seite, die man hat, also für jedes Projekt, was man hat, einfach die Daten ausliest, die man selber noch zusätzlich braucht, was jetzt OnPage in der Grundeinstellung halt nicht liefert. Also ich finde es ziemlich cool und wir nehmen das eigentlich auch häufig her. Und finde ich sehr seine Beispiele, also das alle mal durchlesen. Das ist eigentlich auch ziemlich gut erklärt, auch wie man an die Daten kommt, wie er so die Regeln erstellt, dass diesen X-Path.
Ja, es ist einfach ein echter Walcher, also
ja.
Muss man lesen. Kann man gar nichts anderes machen, als zu lesen.
Kann man nicht meckern. Vielen Dank, Stefan.
Genau. Sehr gut. Okay. So. Dann vom Kollegen Nils Danke, auch ein absolut sehr wertgeschätzter Kollege. Da habe ich auf Slideshare eine schöne PPT gefunden, und zwar aus dem Barcamp Kiel. Und zwar zum Thema Lügen mit Leistungskennzahlen. Und das ist eine sehr, sehr lustige Präsentation. Ich habe jetzt einfach mal einen einzigen Slide hier kurz rausgehauen, weil er so lustig ist. Und zwar steht da, der heißt falsch gerechnet, falsche Daten. Da hat er eine gute Kollegin zitiert, die gesagt hat, einfach 90% der Analysten erstellen ihre Berechnungen in Excel. Definitiv. 50% aller Excel-Tabellen sind die Basis für Entscheidungen. In der Telekom nicht, da muss man die nochmal nach PowerPoint malen per Hand, damit die auch irgendwie shiny und glossy sind, sonst hat die keiner gelesen. Aber
management-tauglich sind.
Genau, ja. Aber im Großen und Ganzen stimmt das. Nur 33% der Kalkulationen sind dokumentiert, und das ist absolut richtig. Also ich habe schon oft gesehen, oder bei alten Sheets, wo man nicht mehr wusste, was sie machen, die Leute dann angefangen haben, die Sachen irgendwo anders zu rechnen und da einzutragen. Also und durchschnittliche Lebenszeit eines Excel-Sheets ist 5 Jahre. Eine Prüfung der Berechnung findet nie statt. Das ist geil. Geschätzter Verlust jährlich 10 Milliarden US-Dollar aufgrund falscher Entscheidung. Also wo die jetzt die Zeile hat, weiß ich nicht. Aber das mit den 5 Jahren, das glaube ich ungesehen.
Ja.
Und das ist einfach lustig, so Sachen sich mal bewusst zu machen. Er hat davon noch viel mehr in seiner Präsentation drin. Das sind einfach, glaube ich, Sachen, die man mal wieder gebrauchen kann, wenn die Kollegen vom Controlling einen zu sehr nerven.
Das ist echt gut.
Genau. Dann die Kollegen von Trisolut, also known as the guys from the news dashboard, haben die Zahlen der Reichweite, also der gemessenen Reichweite über ihre Tools in Google News für 2015 rausgehauen, rückwirkend fürs ganze Jahr. Also sehr schön zu lesen, wer keinen Zugriff auf das Tool hat, kann da wenigstens mal gucken, was waren denn so die und im Bereich der News Boxen, das ist natürlich immer sehr schön, wie sich das Ganze da so entwickelt. Ich persönlich bin da natürlich immer sehr froh, dass mir mit meinem Ex-Portal T-Online da sich fett in die Top 5 platziert hat, weil ich weiß noch, wo wir angefangen haben, waren wir nicht mal in den Top 100 oder überhaupt irgendwie auffindbar. Das ist schon cool, es freut einem auch, wenn man nicht mehr da ist. Ansonsten einfach mal reinschauen, wer so wissen will, wer bei Google News irgendwie eine Rolle spielt. Und last but not least, extra für unseren Gast Tom, weil er den Screaming Frog so mag, einen schönen Artikel gefunden, ging auch heute relativ stark auf Facebook steil, sozusagen der Bibi, YouTube-Bibi-Schmink-Äquivalent für alle Leute, die Screaming Frog lieben, heute auf Facebook, und zwar von onlineconsulting.net. Kollegen kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt keinem Unrecht getan, aber geiler Einstand in meiner Aufmerksamkeitskurve. SEO-Excel-Dashboard für Screaming Frog dort frei. Zum Runterladen, klarer Hinweis, man muss ab und zu mal die Tabellen in diesem Excel ab und zu updaten, weil je nachdem, wie man den Crawl einstellt, sind natürlich die Anzahl der Zeilen unterschiedlich. Aber dann sieht es sehr schick aus. Nicht so schick wie unseres, aber die gibt es nicht zum Download. Dementsprechend ja. Nutzt die. Nee, die sind echt geil. Also ohne ja, Scheiß, so cool. Die sehen schon cool aus. Und da hat man relativ schnell den ersten Überblick, was so mit einer Seite losgeht, und man kann es gleich seinem Chef schicken und sagt, ich war den ganzen Tag beschäftigt und man war einfach nur im Freibad, also im Sommer gerne genommenes Tool.
Stimmt, ja.
Weil, ja, ich meine, wenn man das sieht, oh Gott, armer Mann, haben sie das alles da reingeschrieben und so schön gemalt, also immer toll. Aber Spaß beiseite, ist echt eine geile Arbeit, großer Respekt von uns. Gibt einen fetten Link aus unseren tollen Shownotes und hoffentlich kommen noch ein paar Leute von uns rüber, weil solche Arbeit muss belohnt werden. Cool. Damit sind wir mit dem wirklichen Schnelldurchlauf nach knapp 40 Minuten durch. Mit dem 8 Wochen Rückblick geprägt von wahnsinnigen Updates, die uns aber kalt lassen, und gehen ein bisschen in das Fokusthema. Und da steckst du ja gleich mit dem größten Kapitel auf, was man da haben kann. Kommunikation zwischen Online-Marketing und IT, wenn Feuer auf Wasser trifft, geht jetzt
genau. Los.
Genau.
Ja, also da ich halt in einer Online, also in einer Werbeagentur arbeite, wir haben halt alles in-house, also von Konzeption, Design, Online-Marketing zur dann Umsetzung selber auch, Programmierung in einem Haus. Und man merkt es halt auch, es gibt halt immer wieder Probleme und auch Stolpersteine, die auftreten können bei eben bei der Kommunikation. Ihr werdet es wahrscheinlich auch wissen, es ist nicht immer leicht, auch mit der IT zu kommunizieren. Und für die ist es aber auch nicht immer leicht, dann immer zu verstehen, was wir wollen. Und ja, und deswegen haben wir gedacht, packe einfach mal ein paar Probleme oder zeige einfach mal ein paar Probleme auf und vielleicht ein paar Lösungswege von mir selber. Das größte Problem, was wir alle haben, sind die langen Kommunikationswege. Also wenn wir aus dem Online-Marketing irgendwelche also Umsetzungspläne erstellen oder Veränderungen eben an der Seite haben wollen, ist es halt immer schwer. Jetzt sind die Kommunikationswege lang und es ist immer schwer, das auch umzusetzen und auch in einer kurzen Zeit umzusetzen, weil, wie wir alle wissen, sind ja die IT-Ressourcen immer sehr begrenzt. Und es ist halt auch oft immer schwer, das einfach zeitnah umzusetzen. Oder wie ist es bei euch so? Wie ist bei euch eigentlich die Kommunikation zwischen?
Markus, wie sprichst du denn mit deiner IT?
Ganz, ganz unterschiedlich. Oftmals bei leichten Themen geht das Ganze über den PM. Da spreche ich gar nicht mit der IT. Aber während des Prozesses oder während der Umsetzung von bestimmten Themen bin ich relativ eng mit der IT verbandelt. Ich sitze auch in der Nähe von einer IT. Also wir haben mehrere Domains und mehrere IT-Abteilungen und einer Abteilung von IT, mit der ich sehr viel zu tun habe, da sitze ich gleich daneben, zwei, drei Räume weiter und da bin ich schnell mal dort und spreche direkt mit denen. Und das funktioniert gut, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Wir haben natürlich das Problem, dass wir mit sehr vielen unterschiedlichen reden. Weil wir ja doch mehr als jetzt, also ähnlich wie du auch, du hast halt verschiedene im Haus, wir haben natürlich, jeder Kunde hat seine eigenen. Ja. Oder aber ausgelagert, das ist dann auch nochmal ganz lustig, wenn dann Dienstleister mit Dienstleister kommuniziert, auf Rechnung des Kunden. Das klappt bei manchen extrem gut, weil man auf beiden Seiten Leute hat, die sich bemühen und für den Kunden das Beste rausholen wollen. Es gibt aber andere, die da so ein bisschen mehr, was sehr oft typisch ist bei IT, natürlich viel stärker ausgeprägt als bei uns. Die haben so ein bisschen Self-My-Ass-Mentalität, die jetzt nachvollziehbar ist, weil natürlich ein IT-Dienstleister in einer komplett anderen Haftungssituation ist. Das muss man zum Verständnis immer dazu sagen. Die haben SLAs mit irgendetwas, wenn die können wirklich was kaputt machen. Ich kann ja immer nur sagen, ich habe eine Anforderung geschrieben. Umsetzung, nicht mein Turf. Ja. Macht sich direkt in der Kosten für die Haftpflichtversicherung, schlägt sich das komplett anders nieder. Aber nee, die sind in einer ganz anderen Verantwortungssituation und müssen natürlich sicher sein. Was wir immer versuchen, ist mit dem entsprechenden Product Owner, Product Manager natürlich erstmal abzuklären, ist das für ihn okay? Und mit ihm zusammen auch die Priorisierung zu machen, weil die IT selber kann ja nicht sich priorisieren. Die ist ja immer darauf angewiesen, dass irgendein Product Owner PM sagt, in welcher Reihenfolge er denn gerne die Themen hätte. Und dann scrummen die ja und je nach Sprint kommen die dann halt bestimmt weit an dieser komischen Liste. Danach gehen wir aber ganz gerne in die IT-Kommunikationssysteme rein. Also ist ja verbreitet Jira, manchmal sind es auch irgendwie Asana oder irgendetwas anderes, aber Jira ist am meistesten verbreitet und schreiben aus unseren Anforderungen, die ja für den PM auf einer Business-Value-Ebene beschrieben sind, eine technische Anforderung. Also ist jetzt nicht, dass wir da Code reinschreiben, aber wir sagen, guck mal, wir wollten gern das, Schema.org, so sieht das Ding aus, so müsste es befüllt werden. Hier ist nochmal genau der Deep Link zu diesem Schema von Schema.org. Ist das für euch klar, wie das einzusetzen ist? Wenn nicht, bitte rückfragen. und machen dann halt auch diese ganze Kommunikation direkt in Jira, damit die nicht immer alle E-Mails da rein kopieren müssen, weil die arbeiten ja meistens komplett in so einem Ticketing-System.
Ja, genau.
Und dann hast du natürlich, also das kriegt man damit recht gut hin. Wir versuchen ja auch immer irgendwie kennenzulernen beim Kunden, weil man weiß, wenn man nur über so ein System kommuniziert, ist man relativ schneller genervt, als wenn man die Person noch nie gesehen hat. Was ist das wieder von Honk? Also deswegen versuchen wir schon, den Kontakt herzustellen zu den Leuten. Was wird definitiv einfacher, wenn man sich auch nur einmal im Leben persönlich gesehen hat, bringt das Ding unwahrscheinlich nach vorne. Und man wird auf beiden Seiten wesentlich kooperativer. Und das Problem mit den Ressourcen ist natürlich immanent. Also man kann so, also wir müssen sagen, die Kommunikation auf Anforderungsebene und wissen wir, was zu tun ist, das haben wir sehr gut im Griff. Die Ressourcen sind überall zu niedrig für die geplanten Projektlaufzeiten. Da muss man halt frühzeitig ins Erwartungsmanagement eintreten. Wenn man das gut macht, entschuldigt sich auch der Kunde bei einem, dass es nicht vorwärts geht. Aber das ist an der Stelle schon wichtig, aber kein Haus hält sich so viele Leute, wie sie eigentlich bräuchten, um das Geschwindigkeit zu gehen, die sie eigentlich wollen. Aber das Thema ist einfach nicht auf der SEO-Ebene zu entscheiden. Das haben irgendwelche anderen Leute zu entscheiden. Wenn allerdings irgendwas umgesetzt worden ist, bitten wir auch immer, dass wir dann informiert werden, beziehungsweise über das Jira kriegen wir es ja meistens alleine mit, da kriegen wir meistens einen Ping und sagt, könnt ihr bitte auf Test eine Abnahme machen? Dann gehen wir natürlich rein, machen ordentlich eine Abnahme, geben dann nochmal unser Go dazu und dann geht das in ein Release rein und dann nehmen wir es natürlich, wenn das Release deployed wird, weil auch da kann manchmal nochmal was schief gehen, machen wir nochmal eine Abnahme direkt danach im Live. Also den Prozess haben wir gut im Griff, der klappt auch relativ gut, also meistens sehr gut. Die Geschwindigkeit ist halt immer weit hinter dem, was man gerne hätte.
Ja. So ist es leider, ja.
Genau. Ja. Deswegen versuchen wir auch immer möglichst viele Themen aus der IT zum SEO zu bringen. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft, also enable the SEO to SEO, sowie Weiterleitungsmanagementsmöglichkeiten zu bauen. Also bevor ich da die 100 Listen mit 301 jede Woche hinschicke, die ich gerne hätte, sage ich, lass uns doch mal bauen. Was habt ihr denn für System? Gibt es ja auch ein anderes System. Ich brauche eigentlich ein Verwaltungstool, was genau so aussieht und genau jenes macht. Das muss immer gesondert projektiert werden, weil es ein bisschen größer ist. Nur ich warte lieber auf den Task ein halbes Jahr und kann danach den Kram wegarbeiten, als da irgendwelchen Weiterleitungen ewig hinterher zu rennen, weil es einfach nichts bringt. Ähnlich ist es natürlich mit Canonicals und sonstigen Kram. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man einfach sagen kann, die haben, damit sollte man nicht einen Programmierer belästigen, das ist einfach zu bescheuert. Da sollte man lieber ein Verwaltungstool sich bauen lassen, weil man dann einfach schneller ist im nächsten Step. Also da auch mal ein bisschen überlegen, gehört die Arbeit wirklich dorthin oder kann man nicht toolseitig irgendetwas bauen und dass dann jemand anders das machen kann, dem das Thema wirklich wichtig ist.
Den Ansatz und die Idee finde ich wirklich richtig, Jens, aber im großen Unternehmen wird die IT-Landschaft irgendwann so komplex, da muss man es wirklich bei der IT lassen, glaube ich. Da kann man sowas wahrscheinlich nicht so wirklich an die SEO-Abteilung auslagern, sondern da muss sowas wirklich zentral gemacht werden.
Haben wir hingekriegt.
Ja.
Ja. Weil die IT froh war, sie den Kram nicht mehr hatte. Also für das, dass da die ja immer überlastet sind, geht es schon, aber es hängt natürlich wirklich immer von der hausinternen Politik ab. Hat aber nichts mit Groß und Klein zu tun. Also das hängt eher was, ich kenne Kleine, die es nicht hinkriegen, weil ihr IT-Dienstleister zwar den Kram nicht eigentlich nicht mag, aber wir kriegen halt bezahlt, also will er den Schwachsinn auch nicht hergeben. Ich kenne große, jetzt von unseren Kunden, wo das prima geklappt hat. Und bei der anderen haben wir es auch hingekriegt, weil natürlich da auch die Technikabteilung gesagt hat, ey, was ist ein Schwachsinn? Sinnvoll, lass uns da eine Lösung bauen. Hat ein bisschen gedauert. Also auch das ist natürlich beauftragt, muss budgetiert werden, wird geforst, gegen alles andere. Also wir haben da mal 12 Monate drauf gewartet, aber danach waren wir einfach in dem Bereich handlungsfähig. Natürlich nur fürs Hauptsystem. Das gilt ja nicht für irgendwelche zugelieferten Partnerinhalte etc. Aber du weißt, jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja.
Und so weiter. Und mühsam in Edges Eichhörnchen etc. pp.
Ja. Ja, weiß nicht.
Ja, es kommt halt immer drauf an. Also bei den Redirects zum Beispiel ist es jetzt auch so, da sind bei uns auch so oft das Thema, dass man, also da erwartet man auch vom Online-Marketing, dass da dass man bei am Shop zum Beispiel irgendwie auch Muster halt erkennt und nicht einfach dann irgendwie eine Redirect-Excel-Liste liefert von, sagt, von Produkt A nach B, dann das nächste Produkt, sondern einfach nur vielleicht eventuell auch schon in einem Jira-Ticket verfasst und sagt, also ich merke, dass die Produkt-IDs haben sie nicht geändert, die sind teilweise auch in der URL vorhanden, ob es da vielleicht eine Lösung gibt schon oder ob man da vielleicht schon mal ansetzen kann, also dass man der IT schon mal auch einen Hinweis gibt und sagt, ja, das mit den Kategorien oder den Produktunterseiten, die müsste man eh bei einem Relaunch eigentlich komplett, könnte man da Regeln erstellen zum Redirecten und alles andere, was dann noch kommt, dann zum Beispiel Content-Seiten, so, ja, das können wir jetzt machen aus der OM-Abteilung. Also, dass man da schon ein bisschen eine Affinität hat und Muster erkennt und ein bisschen ein technisches Verständnis.
Das hat mit Affinität gar nichts zu tun. Das hat was ordentlichem Arbeiten zu tun. Also ich bin da voll bei dir. Ich sehe das ja teilweise, wenn ich sehe, wenn Leute vor uns irgendwo waren und dann haben sie da gekriegt und gesagt, guck mal hier, ihr habt da 4800 404er Punkt, behebt das mal. Was ist das für eine Hilfe? Das sehe ich, wenn die Webmaster-Tools reinschauen von alleine. Das ist das für eine Aussage von Agentur. Das ist doch Schwachsinn. Dafür brauche ich keinen antasten zu lassen. Und da seine 15 Minuten abrechnen. Das geht gar nicht. Nee, die Aufgabe ist natürlich raus, 404ern, aber auch doppelten Titles und Descriptions. Was sind technische Artefakte, die aus dem System entstehen und wie kann ich diese Artefakte beheben, dass ich immer gleich so 20.000 auf einmal los bin? Das ist ganz klar. Also anders macht es ja gar keinen Sinn. Also alles andere ist echt Humbug, da hast du recht. Also da wäre ich dann auch reichlich pisst.
Ja.
Und das ist ja auch meistens gar nicht so schwer. Also nimmt man sich also die Muster zu finden. Außer man hat natürlich das Problem, was wir immer hatten, dass die einfach alle Produkte in ein komplett neues System und die waren alle IDs anders. Da hast du natürlich dann verloren.
Ja, das stimmt, genau.
Da war dann nichts mehr mit Muster. Aber ansonsten hast du recht. Also es gibt da wirklich viele Artefakte, die man da einfach rausziehen kann und durchsortieren kann. Das ist absolut, absolut richtig. Was wir noch gemacht haben, ist mit den ITs ein eigenes Reporting aufzusetzen, weil ich meine, so IT hat jetzt meistens kein Interesse an irgendwelchen an irgendwelchen Zugriffszahlen und ähnliches, sondern mit denen haben wir halt einfach ein ziemlich kurzes Reporting aufgesetzt. Wie entwickeln sich doppelte Titles, weil es halt meistens technische Artefakte sind. Wie entwickeln sich 404er, wie entwickelt sich Ladezeit? Und das meistens dann nochmal runtergebrochen, wenn es verschiedene technische Systeme sind. Also ich meine, es gibt ja, klar, ich meine, oft besteht ja so eine Website, ich habe hier irgendwo ein Blog-System und hier ein Shop-System, also whatever. Das heißt, für jedes technische System die Fehler runtergebrochen rein High-Level und haben gesagt, okay, wir setzen uns mindestens alle zwei Wochen mal zusammen, also haben wir uns bei der Telekom gemacht und haben gesagt, okay, komm, wir schauen uns mal ganz kurz an, wie ist die Entwicklung und welche offenen Tickets haben wir eigentlich und wo stehen die gerade und gibt es nochmal Rückfragen, sind sie vergessen worden? Einfach nochmal face-to-face, um sich einfach in die Augen zu schauen und dann auch von beiden Seiten zu sagen, okay, ist uns wichtig, wir schauen das an und darum geht es uns und man lässt die mit dem ganzen Business-Kram in Ruhe. Was nicht heißt, wenn einer fragt, dass man da natürlich gerne Auskunft gibt. Es geht nicht darum, Informationen zu heiden, aber die auch nicht mit irgendwelchen Business-Kram von der Arbeit abzuhalten, den sie gerade, wenn sie in Stress sind, nicht hören wollen.
Ja, das stimmt. Also, was ich zusätzlich auch noch oft immer mitgebe, ist einfach, warum das gemacht werden muss oder wieso jetzt einfach diese Task umgesetzt werden muss. Also, es gibt immer noch Leute, denen es halt dann oft nicht bewusst ist, wieso, für was braucht man Redirects, also in der Technik, oder für was braucht man Schema, Auszeichnung, dass man eventuell das noch untermauert und sagt, ja, es ist wichtig, das muss man machen. Oft ist auch immer das Problem, dass man sagt, auch beim wenn man jetzt irgendein neues Projekt launcht oder so, dass man sagt, ja, dass man die sichtbaren Teile oder dass oft auch der Kunde nur sagt, ja, okay, ich will einfach, dass die Webseite online ist. Aber alles, was so dahinter und nicht sichtbar ist, das ist auch für den Kunden oft immer, sage ich jetzt, weniger wichtig.
Ich unterscheide das. Per se ist nicht mit, warum man das macht, weil ich habe das ja vorher mit dem PM geklärt und deswegen ist es ja auch priorisiert. Also verstehst du, die meisten Techniker, die ich kenne, priorisieren nicht selber, sondern die kriegen Diagramm zugeliefert. Wenn sie wissen wollen, warum, kriegen sie natürlich eine Auskunft. Das ist überhaupt nicht das Thema. Und irgendwann kennt man auch und sagt, oh, der interessiert sich gerne, da kann man sich auch schon vorne ab mitliefern. Also es gibt Leute, die wollen einfach wissen, warum sie es machen. Sehr viele sind aber, weil die unter Last sind, so dermaßen unter Last, dass die erstmal ihren Kram wegarbeiten wollen und dann liegen bei irgendeinem Workshop vor Ort beim Kaffee nochmal fragen, was das damit hinter sich hat, auf sich hat. Also wir liefern wirklich lieber Beschreibung, was zu tun ist, aber nicht, warum wir das machen, weil das oft eher nicht gewünscht ist, aber sobald einer fragt, kriegt er natürlich alles. Wie gesagt, Information Hiding ist nicht das Thema, ablenken von der Arbeit aber auch nicht. Was wir nicht beschreiben, ist das Wie, weil das ist ganz klare Aufgabe der Technik. Also wir sagen was, und das kann auch sehr detailliert schreiben, dass wir sagen, genau so soll der Code dann aussehen. Wie die das in ihrer Programmiersprache hinkriegen, dass das am Ende rauskommt, das ist definitiv ihr Ding. Es gibt manchmal so Sachen, wo wir eher wirklich sagen, was das Ziel ist. Aber das ist dann ganz klar, wenn ich weiß, die haben mehrere Möglichkeiten hinzugehen. Dann beschreibe ich eher das Zielbild im Sinne des, was wir erreichen wollen und warum. Und sage, ich glaube, man könnte so, so oder so gehen. Wie ist denn eure Meinung? Also das gibt es auch, gerade wenn man sich ein bisschen länger kennt, dass man dann sagt, das macht man teilweise auch von wegen, wir haben mit dem PM gesprochen, wer hat die Idee, aber bevor ich jetzt das Ticket einstelle, wie seht denn ihr das? Wie soll man es machen? Oder aber, wenn man sich auch ganz gut kennt, macht man es direkt im Ticket und sagt sozusagen, hier, Ticket, das ist das Thema. Wir haben die drei Lösungsvorschläge. Habt ihr noch weitere? Oder wenn ja, welche präferiert ihr denn?
Okay, weil,
ja. Das ist ganz klar, Constraints besser, als ich sie kennen kann.
Ja, also es ist bei uns wahrscheinlich ein bisschen was anders, weil ich werde ja mit verschiedenen Projekten oft mit demselben Team arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt den Programmierern selber sage, wieso man das machen muss, dann wissen die beim nächsten Projekt erstens gleich, ob sie es auch brauchen oder zum Beispiel, dass man halt diese Auszeichnungen, also dann teilweise sagen sie das schon, dass sie dann sagen, ja, das müssen wir auch noch machen oder dass sie das jetzt schon berücksichtigen, erst beim Setup vom Projekt schon. Also wenn ich ihnen das in dem vorherigen Projekt schon mal gesagt habe, dass wir müssen das so und so umsetzen, weil, dass sie dafür dann einfach schon ein gewisses Gefühl haben. Das auch aus dem Grund machen wir das, weil eben mit dem einen und denselben Developer-Team oft mehrere Projekte einfach gemacht werden. Und so sehe ich das eigentlich auch ja, schon wichtig, dass man ein bisschen was immer mitgibt an eben dem Wissen, was wir SEOs haben und wieso man das macht.
Da hast du absolut recht. Also genau. In deinem Fall, klar, wenn du immer mit den gleichen Leuten zusammenarbeitest, also
bei der ist es geht auch dann schneller. Und teilweise sind dann Sachen schon gemacht, die jetzt nur einmal in der Anforderungsliste eingetragen hätte. Weil sie einfach schon ein bisschen vorausschauend arbeiten. Das finde ich schon einen wichtigen Task, wenn man zum Beispiel ein Team hat, mit dem man öfter arbeitet.
Die arbeiten vorausschauend, Mann, dann kann man das doch nicht abrechnen.
Ja.
Nee, aber hast recht, ist natürlich geil, also das macht Sinn.
Ja, das ist halt schon.
Also die Meinung teile ich auch von Thomas. Also ich versuche auch mal unseren Technikleuten wenigstens einmal genau zu erklären, warum sie das tun. Und meistens macht man das nur einmal, weil sie es dann beim nächsten Mal einfach wissen. Aber es gibt immer wieder neue Aufgaben und neue Issues, die man hat. Und anfangs, muss ich sagen, erkläre ich es lieber nochmal richtig, weil unsere IT ist noch so, es kommen Rückfragen. Weil man will einfach vermeiden, dass man irgendwas baut oder irgendwas macht, was dann unwartbar ist. Und bei der Größe unserer Systeme ist es wirklich nötig, dass man also da wirklich drauf achtet und wirklich jede Anforderung auch von Seiten IT so ein bisschen, ja, also immer hinterfragt. Und deswegen versuche ich immer den Leuten das so genau wie möglich oder wie nötig zu sagen, also den Sinn und Zweck und das Ziel. Und das funktioniert eigentlich ganz, ganz gut. Aber ich arbeite halt auch immer mit den gleichen Leuten oder auch mit ähnlichen Leuten halt zusammen.
Genau. Nee, man kennt es halt. Also jetzt in der jetzigen Situation macht es relativ, also wir haben wirklich Kunden, wo sich die IT schon sehr lange beim Kunden ist und sehr engagiert ist und die nachfragen. Es gibt aber auch, kennt ihr auch diese großen IT-Dienstleister? Ja. Ich sage jetzt extra keine Namen, aber es gibt da ja richtig große IT-Dienstleister.
Ja.
Die da wirklich straff durchgetaktet sind und ihre Dinger runterreißen. Klar. Und da will ich natürlich auch nicht die Uhr für den Kunden höher drehen. Also das muss man immer von Fall zu Fall unterscheiden. Innerhalb der T-Online war das so, dass die Technikabteilung einfach auch nur eine Anforderungsabteilung war. Die hat es ja dann nochmal übersetzt für die Entwickler, die extern sozusagen drin gesessen haben. Und mit denen durften wir dann wiederum nicht reden, weil die so teuer, also eine ganz absurde Geschichte. Und die waren jetzt nicht so wahnsinnig interessiert. Und schlimmstenfalls haben sie dir irgendeinen Blogbeitrag gefunden, wo es ganz anders draufsteht. Und dann war es in einer langen Diskussion.
Okay, ja, da verstehe ich es dann auch.
Genau, aber auch das gilt nicht für alle. Es gibt überall immer Leute, die sich dafür interessieren. Und wenn sie sich interessieren, gibt man natürlich auch alle Infos, weil ich meine,
richtig,
alles andere ist für die weitere Zusammenarbeit tödlich und auch überhaupt nicht hilfreich. Also Informationen zu verstecken und hier einen auf geheimes Logenwissen zu machen, ist immer das Schlechteste, was man tun kann.
Richtig.
Genau. Nee, das ist so, glaube ich, das Thema, wie man das ganz gut organisieren kann. Und natürlich wichtig, Verständnis immer für die andere Seite zu haben. Wie gesagt, man muss einem klar sein, dass jetzt ja, so von Agenturberatungsseite, dass IT-Leute einfach ein ganz anderes Haftungsrisiko haben und ein ganz höheres Verantwortungslevel, weil wenn die Seite runterklatscht, werden die halt geköpft, nicht wir. Das muss einem wirklich jederzeit klar sein, warum die dann auch oft Sachen 15 Mal nachfragen. Das ist ihr Job an der Stelle.
Ja, richtig.
Auch wenn man sich dann in dem Moment die Haare rauft, dann einfach mal Kaffee trinken geht und kurz drüber nachdenken und dann geht's wieder.
Jemand, ja. Und wichtig ist noch Bier. Dass man den Leuten in der IT wirklich regelmäßig ein Bier bringt.
Das stimmt.
Das ist in Bayern üblich.
Echt? Also bei uns, in Darmstadt hat Kaffee und Schokolade geholfen.
Nee.
Ja. Nee. Also auch Bier, ja, das ist sehr wichtig. Immer ein bisschen Bier mit dabei haben oder auch am Abend immer eins einkühlen.
Ja. Genau, als Belohnung. Hast du gerade Zeit? Ja, nee, geht nicht. Du, ich habe Bier mit. Ah,
ja, komm. Ja, dann geht alles. Es ist auch vieles machbar, was vorher noch mal nie ging.
So ein schöner Door-Opener.
Ja. Yeah.
Genau, was wünscht sich die OM-Abteilung? Klar, Basis, On-Page, Verständnis, wäre sicher schön. In deinem Fall natürlich, Tom, macht es Sinn, weil ihr eng zusammenarbeitet, dann sollte es im Laufe der Zeit von alleine entstehen, gerade wenn man drüber kommuniziert.
Yeah.
Was aber wirklich wichtig ist, mir ist, dass man nicht, bei manchen hat man das Gefühl, muss den Sachen immer hinterherlaufen, obwohl sie irgendwie priorisiert und sonst was sind. Und dann nutzen sie manchmal ihr eigenes Jira nicht so konsequent, wie sie selber sagen, und da steht irgendwie nicht drin, das ist im nächsten. Und dann, ja, also das, man verlässt sich dann schon drauf, dass dann auch die Verlässlichkeit da gegeben ist, weil man ist ja so eine Randabteilung. Also der PM wird natürlich informiert, aber dann steht man irgendwie auf einmal nicht mehr in der Informationsliste drin oder whatever. Und natürlich wirklich, und das wäre mir wichtig, und das ist wirklich schwer zu vermitteln, das wäre eine einzige Sache eigentlich, dass jede Anforderung, nicht jede SEO-Anforderung, sondern jede Anforderung an einen Release dazu führen kann, dass man im SEO etwas kaputt macht, obwohl es nicht beabsichtigt war. Das bedeutet, man muss bei jedem Release informiert werden, ob es ein Zwischenrelease, Bugfix-Release etc. pp. Alles, was released wird, möchte ich danach gern nochmal über die Seite crawlen. mit On-Page, wie vorhin erklärt, wo wir einfach durchmessen, sind alle Features, die wir eingebaut haben, noch so, wie sie sein sollten? Sind die Index, die Robots-Regeln für die Indexaussteuerung noch genauso wie definiert? Sind die Canonical-Regeln noch alle eingehalten? Jetzt, sind alle Schema-Orgs noch richtig drin? All den ganzen Kram, den ich schön da drüber testen kann, sind die denn noch wirklich da? Da das leider nicht immer passiert, ich habe da ja auf der SEO.com einen schönen Vortrag gehalten, bin ich da jetzt auch noch arbeite ich da jetzt relativ viel mit dem Kollegen vom URL-Monitor, den wir auch schon in der Show hatten, hier an der Stelle gegrüßt, ja. Die netten Kollegen. Damit kann ich ja wenigstens wichtige Seiten täglich abprüfen, und wenn man einfach von jedem Template und jeder Regelart eine Seite drin hat, wo man diese Regel exemplarisch prüfen kann, weil dann hat man das auch halbwegs im Griff. Aber das macht nicht jeder, und einfach bei jedem einfach kurz zu sagen, Kinders, wir haben wieder was released, ist nicht so wahnsinnig schwer. Mehr muss man ja nicht machen, und danach ist es unsere Arbeit. Genau, das wäre ja ein großen Wunsch, den ich an der Stelle hätte. So, dann hast du noch den Google Tag Manager mitgebracht, weil der ja auch so ein bisschen zu dem Thema passt, dass ich vorhin gesagt habe, wegen, lass uns ein bisschen Arbeit von Technik ins Marketing verlagern, was für die eher Nervarbeit ist. Und da kann man ja mit dem Tag Manager so einiges machen.
Genau, ja. Also wir setzen ihn jetzt da halt vermehrt ein, oder auch die, also wir haben viele auch als Drittagenturen noch mit dabei, die eben auch das Online-Marketing machen, sei es irgendwelche Kampagnen fahren, Remarketing und sowas. Und da ist es halt wichtig, dass man da halt irgendwie eine Schnittstelle hat, oder dass man halt auch nicht immer die Technik damit beauftragt und sagt, hey du, ich brauche auf der und der Seite, bräuchte ich jetzt genau den und den Remarketing-Code, vielleicht noch für die und die Regeln, er soll eigentlich dann er soll dich dann aus dem Remarketing rausschmeißen, sobald das Kontaktformular abgesendet worden ist. Und solche Anwendungsfälle, dafür ist einfach der Google Tag Manager ideal dafür da, dass man den einmal den Container einbaut und dann vieles damit tracken kann. Ich sage jetzt nicht alles. Also man braucht für viele Sachen wie zum Beispiel E-Commerce-Tracking oder ja, Ajax-Formulare, bräuchte man jetzt zusätzlich noch die IT dafür, dass man da noch zusätzlich was einbaut. Aber es wäre jetzt schon mal ein erster Schritt dazu, einfach die Arbeit, also weg von der IT ein bisschen zu nehmen und mehr wieder ins Online-Marketing zu schaufeln, also die Umsetzungsarbeit. Aber eine Sache ist halt auch, wie immer, der Google Tag Manager ist halt sowas wie, also wird man direkt in die Seite eingreifen. Es ist halt auch immer mit Vorsicht zu genießen, weil man kann einfach jeglichen Code ausführen und die Seite zerschießen oder irgendeinen Schmarrn machen. Aber das wisst ihr sicher auch. Ja.
Exakt, da gab es ja einen schönen Vortrag auf dem SEO Day, wo man DOM-Manipulation über ein GTM, und dann auf einmal war der Preis mit 3 weiteren Nullen dran versehen, oder es stand eine komplett neue Headline da, etc. Man kann halt den ganzen DOM manipulieren, und damit hat man eigentlich die Seite in der Hand. Das heißt, da sollte man nur Leute mitarbeiten lassen, zu denen man auch volles Vertrauen hat. Also Dienstleister des Vertrauens, und dann nochmal schnell einen harten SLA hinten dran gelegt mit schönen Vertragsstrafen, und dann geht das auch.
Genau, ja. Aber es wäre zum Beispiel der erste Schritt. Muss nicht der Google Tag Manager sein, gibt ja einige andere auch, aber es ist der am weitesten verbreitete.
Ja. Ja, also ich sag, der ist ja auch okay. Also er ist ja auch wirklich, wirklich schick. Also kann man schon gut arbeiten.
Genau, ja. Dann sind eigentlich die Wege auch ziemlich kurz, und die Anforderungen, was man da hat, die kann man dann auch selber umsetzen. Sobald es halt komplexer wird, ist halt oft auch ein bisschen technisches Verständnis, also Regex und sowas, wäre technisches Verständnis immer gut vom Vorteil, wenn man da hat. Ja, also ist ein gutes Tool, und einfach mal ausprobieren oder testen.
Das stimmt. Du hast jetzt noch ein paar andere randständige Themen mitgebracht, wo man noch mal so ein paar Sachen, also ich fand jetzt mal zum Beispiel, hast du dich hier noch mal was aufgeschrieben zum Thema dynamisches Nachladen, Lazy Loading und so ein Kram?
Genau. Ja, genau. Also geht es halt auch um, Webseiten werden eh immer fancier und alles nachladen und so. Und es ist ja halt auch wichtig, dass man, also ich habe mir jetzt mal nachgeschaut, zwecks gewisse Tools, die irgendwelche Bilder nachladen oder Lazy Loading machen, ist es ja halt da immer wichtig, dass man schaut, dass man jetzt nicht in irgendwelchen komplexen Abfolgen schaut, dass Elemente nachgeladen werden, zum Beispiel beim Tag, beim Tapping-System, also das heißt, wenn man verschiedene Tabs hat, wäre es jetzt auch wichtig, wenn man die Elemente gleich da hat, anstatt sie nachzuladen. Weil es ist jetzt zum Beispiel auch so der Fall, dass man das Google selber schaut jetzt auch nicht oder die können auch nicht alle Events nachverfolgen, wo du zum Beispiel jetzt irgendwas auslöst, also wo du zum Beispiel Content nachlädst. Und so ist es ja da wichtig, dass man zum Beispiel beim dynamischen Nachladen von Content und Bildern, dass man schaut, dass es vielleicht schon vorgeladen sind, also eher im Hidden-Bereich. Und es gibt auch da einige Plugins und Tools, die zum Beispiel bei den Bildern helfen, damit die nicht gleich beim Page-Request geladen werden, aber trotzdem halt im Quellcode auftauchen. Und das finde ich ja da eine wichtige Sache, damit man schaut, dass man eigentlich eine flotte Seite hat, die schnell lädt, die auch gut ausschaut, mit den ganzen Effekten, wie der Content zum Beispiel durch Scrollen halt langsam eingeblendet wird und andererseits halt auch für die Suchmaschine gut verständlich ist.
Ja, macht halt vor allem mobile dann auch Sinn, wenn du nicht bei so einer Produktlist-Seite mit irgendwie 50 deine Volumentarif jagst, die du nie siehst.
Genau, ja.
Also, macht durchaus Sinn, aber sonst hast du natürlich recht, ich meine, das Ganze, also da bin ich auch Google relativ sauer, was sie da für eine Kommunikation fanden mit dem, ey, wir können jetzt alles Ajax und läuft alles und wir crawlen alles und dann kommt da nur Rotz an und die Seiten ranken nie, Leute sagen immer, Google hat gesagt, jetzt ey, Theo, genau, mach doch mal hier alles wieder ordentlich, sage ich, ja, ich weiß, was die da sagen, es funktioniert nur nicht.
Naja, das ist immer, glaube ich, von dem, was sie selber sagen, bis das, was der Crawler selber kann. Das ist halt immer ein großer Unterschied. Deswegen, ja, also das ist ja zum Beispiel ein Punkt, da würde ich jetzt nicht zu sehr auf die Aussagen von Google selber vertrauen, was sie können vom Crawling, von so Ajax-Crawling und automatisches Nachladen und ja, irgendwie die Events suchen auf einer Webseite, die zum Beispiel dazu führen, dass irgendwas nachgeladen wird. Das ist jetzt eher eine komplexere Sache.
Genau. Und PageSpeed hast du noch ganz klar gesagt, hier, also nochmal da, hast gesagt, hier, Google ja, PageSpeed Insight, das ist nicht das beste Tool, es gibt bessere. Dann sag uns doch mal, was sind bessere?
Ja, also wir selber, also Konsole selber auch, auf der SEO.com gab es, glaube ich, auch einen Vortrag von.
Zu PageSpeed?
Ja,
Sebastian Grimm.
Der war immer. Ja, der war sehr gut, der hat auch einige Tools selber vorgestellt. Da ist es halt so, dass der PageSpeed, ja, es ist halt oft einfach nur, dass man sagt, ja, also es ist halt einfach nur irgendein Wert. Also wie ein Ampelsystem sagt man rot, orange, grün. Und das ist das, was die Leute sehen. Aber für diese tiefere Analysen ist es eigentlich eher immer nicht so geeignet, sage ich jetzt. Also da müsste man halt schon mit der Konsole oder zusätzlichen halt Plugins einfach arbeiten.
Und AMP. Also ich habe mich ja ganz persönlich mit diesem ganzen AMP noch nicht tiefer auseinandergesetzt. Hat sich da einer von euch mit auseinandergesetzt? Markus, wie stehst du denn zu AMP? Ist jetzt GMX alles voll AMP?
Nein, noch nicht. Ja, wie stehe ich dazu? Der Hintergrund ist klar. Warum Google das alles möchte, klar. Google will schnelle Seiten anbieten und so weiter und so fort. Alles verständlich. Natürlich die Möglichkeiten, die AMP den Website-Betreiber bietet, die sind wahnsinnig beschränkt und ich denke mal, ganz, ganz viele Geschäftsmodelle von Online-Portalen gehen dadurch einfach kaputt, weil man bestimmte Sachen gar nicht umsetzen kann mit AMP. Ich bin ehrlich gesagt ganz schön gespannt. Also Google treibt es ja auch ganz schön voran. Im Februar ist da ist, glaube ich, Start des Ganzen. Und ich glaube, als Verlag oder als Newsportal muss man zumindest mal sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ob man es jetzt macht oder nicht, ist eine andere Entscheidung. Aber ja, es ist wirklich ganz, ganz schwierig zu sagen. Also ich bin selber gespannt, was da auf uns zukommt. Und also ich habe mich schon mit dem Thema natürlich auseinandergesetzt und Ich bin gespannt. Lust habe ich keine drauf, muss ich sagen.
Ja, meine Begeisterung hält sich da auch sehr in Grenzen. Ich darf auch den Rest erstmal vorlaufen, guck mal, was alles schief läuft. Und da entscheide ich mich für eine klassische Windschattenstrategie, weil da lebt sich's auch sehr angenehm.
Ja, ich denke auch mal erst ein bisschen beobachten und schauen, wie sich's entwickelt. Und ja, also jetzt erstmal abwarten und dann. Ja.
Wie gesagt, ich glaube, da können wir sehr gespannt sein, was da noch passiert.
Definitiv. Genau, nee, aber mehr haben wir dann, glaube ich, auch dazu jetzt noch gar nicht zu sagen. Ist noch etwas früh. Haben wir sonst noch was oder wollen wir die Kiste zumachen?
Ja, sonst, also von mir aus passt. Auch Sie, gibt es noch irgendwelche Fragen? Dann gerne.
Nee, ich fand deine Ausführungen gerade zur Kommunikation waren doch echt eine schöne Diskussion. Ich glaube, die war jetzt auch recht umfassend.
Okay.
Oder, Markus?
Ja, doch. Ganz spannend. Aber da zeigt sich immer wieder, dass es sehr, sehr wertvoll ist, um einfach mal einen Gast zu haben, der vielleicht jemand noch gar nicht so auf der großen Bühne ist, sondern wirklich aus dem Daily Business rauskommt, der hands-on Mentalität hat und hier in unserer Show einfach mal ein bisschen unseren Hörern was erzählt über seinen Alltag. Und sehr, sehr spannende Einblicke, Thomas. Ganz lieben Dank dafür.
Ja, na, soll ich nur einmal danke, dass ich bei euch sein durfte.
Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir sind damit noch, wir haben ja noch ein paar Punkte. Ich wollte nur das Thema abschließen. Wir haben ja noch den 4 Wochen.
Sie bleiben noch da, keine Ahnung.
Ja, natürlich, genau. Wir haben ja noch, da kommt bei mir jetzt relativ wenig, aber da wir ja diese Woche jetzt senden, wer auch immer diese Woche ist, also wir haben den 20.01., damit die Show live geht. Am Freitag dieser Woche läuft der Frühbucherrabatt für die SMX aus. Und wer nicht da ist, Kinders, dümmer kann man gar nicht mehr sein. Line-up ist geil. Wahnsinnig viele internationale Speaker, die gut sind. Also der Vortrag letztes Jahr zum wie kann ich meine Content-Performance messen, indem ich das Enhanced E-Commerce-Tracking verwende. Der war hammer geil. Also geiles Ding. Das ist halt SMX. Solchen kranken Scheiß gibt es halt auch nur auf der SMX. Und man kann halt noch 400 € sparen. Und wir haben noch einen Rabattcode. Du hast vielleicht auch einen Rabattcode.
Ich?
Nee. Ja. Ah, du hast keinen. Okay, dann natürlich einfach Frühbucherrabatt, 15% nochmal zusätzlichen Rabattcode mit Take Value SMX. Es wird genau, hammergeil. Exakt. Und Silbertickets, weil das da ist halt die Party dabei und ich glaube auch am Vorabend werden die Semi Awards verliehen. Ich habe mir heute schon den ganzen Tag diverse Screencasts gehabt von Tool-Anbietern, auch von Tool-Anbietern, die ich noch gar nicht kannte. Auch da ist geiler Kram mit dabei. Ich meine, okay, es gibt jetzt extra diese Kategorie, die wir eingeführt haben, nachdem wir letztes Jahr gesagt haben, mit einer kommen wir da nicht aus, weil bei den umfassenden Tools das halt das Anbieterfeld in sich beschränkt. Ja. Da ist eigentlich jedes Jahr die gleichen und das ist bedingt langweilig, aber bei Special Tools haben wir so viel Einreichung von Kram, den ich noch nie gesehen habe und denke so, wow, geil. Also cool. Da macht das Jurymitglied sein auch richtig Spaß. Dementsprechend auch die Small Budget Content Marketing Kampagnen, sehr kreativer Kram, also richtig cool, wird auch ein toller Event, kann man sich einfach geben mit dem Silberticket, man ist sowieso da und hat am Vorabend gleich was Schönes vor. Jobs gibt es auch einige und zwar die Kollegen von Sixt, die ja nicht nur die fantastische SEO-Wiesen machen, sondern eigentlich hauptberuflich Autos vermieten, die suchen eine Menge SEO-Jobs, und zwar so viel, sagen wir 1, 2, 3, 4, 5 Jobs allgemein gerade ausgeschrieben, und zwar für verschiedene Märkte, US, UK, Spanien, Benelux, etc. pp. Standort allerdings immer in Pullach, das ist da in der Nähe von München.
Genau, im Süden, Richtung Berge.
Exakt, sehr schön gelegen. Und da kann man, glaube ich, sich austoben an Jobs-Offers, die da sind. Und ich meine, Six ist jetzt auch kein falscher Arbeitgeber. Aber bleiben wir in München. Die Kollegen von Scout24 suchen auch einen Senior Manager Online Marketing. Das Senior in Klammern, also wenn du nicht ganz, wenn du noch nicht ganz graue Haare hast, kannst du dich trotzdem schon mal bewerben. Auch die Link kommt in die Shownotes. Zusammenarbeit mit dem großartigen und absolut knuddelwürdigen Daniel Winterl kann man auch nur empfehlen an dieser Stelle. Und dann habe ich doch eins, das ist so frisch, dass es leider noch keinen Link dazu gibt, aber das ist bei dem Springer New Media Auto Computer Sport beim Florian Elbers, auch das ein sehr kompetenter Kollege, und zwar sucht er auch einen SEO-Manager für Autobild und Computerbild. Also wer Computer und Auto kann, ist da gut aufgehoben. Das Ganze ist in Hamburg, also man muss ein bisschen mit Wind zurechtkommen. Aber wenn man das mag, und Hamburg ist ja wirklich ein sehr schickes Städtchen, auch mit einer sehr rührigen SEO-Szene und sehr vielen netten Kollegen. Und wer sagt, ich wollte schon immer mal in Hamburg wohnen, da kann ich jeden Abend mit dem Gero Bier trinken gehen und beim Florian viel lernen. Dann kann man sich da gut bewerben. Ist definitiv eine Empfehlung wert. Und damit genau. Sind wir jetzt wirklich fertig.
Ja, Hammer.
Hammer.
War doch wieder eine schöne Sendung.
Definitiv. Und
kann man nicht meckern.
Guter Einstand ins Jahr. Und Tom, wie gesagt, richtig geil. Kinder, nehmt euch an Tom ein Beispiel. Einfach mal anmelden. Tom musste dummerweise 5 Wochen warten, bis ich geantwortet habe, weil
ja, kein Problem.
Mitten in der Konferenzzeit angemeldet hat und hat es mir rot markiert, und da kamen so viele E-Mails in meinen 4 Tagen, und dann war das Ding so nach unten, und irgendwann mal aufräumen, dachte ich, oh Gott, der arme Tom. habe mich aber auch gleich brav entschuldigt, weil das sollte so natürlich nicht sein.
Ja.
Aber macht Spaß, ihr seht, wir beißen nicht, und wir freuen uns über jeden, der für das Thema brennt, so wie wir das auch machen, und dann kriegt man hier eine coole Show hin.
Genau, also wenn ihr als Gast hier sein wollt, einfach kurz Bescheid sagen, das kriegen wir hin. Und aber auch wenn ihr Themen habt, über die die Show mal gehen soll. Ich habe heute auch so ein bisschen dieses Thema Google Tag Manager wieder für mich mitgenommen. Sehr, sehr spannend, ob man das mal wieder ausbauen sollte als Show. Sagt uns, wie gesagt, einfach gern Bescheid, wo auch immer, als Kommentar, iTunes, E-Mail, Skype. Ihr kennt uns, ihr habt unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns.
Genau, auf jeden Fall. Und in der Hinsicht, denkt an die Kommentare. Wir sind raus. Habt eine coole Woche und tschüss.
Bis Februar. Ciao.
Servus. Ciao.
Das SEO-Haus mit Jens Faudrat und Markus Walter. Das SEO-Haus.